Gut, es war jetzt ja eben in dem Wortbeitrag schon gesagt worden, eigenartig ist das ja nicht zuletzt deswegen, weil die ganzen Regeln, die Amerika oder die der Trump jetzt für so eine so schädliche Sache hält, dass er sie eigentlich nicht mehr beachten will, ja von Amerika selber in die Welt gekommen sind. Also ein Exkurs zu der Frage, was ist das eigentlich für eine Weltmachtkonkurrenz, auf die er sich da bezieht? Und wie verhält sich das, was er da macht, eigentlich zu dieser Konkurrenz? Was hat sein Programm eigentlich positiv mit dem zu tun, wer da eigentlich um was konkurriert? Es ist ja schon eigentlich vorhin gesagt worden, ja, es ist schon so, dass genau die Verkehrsformen und Prinzipien, die mit der Einrichtung des Weltmarkts von den USA in Zusammenarbeit mit den anderen großen kapitalistischen Nationen eingerichtet worden sind, dass die genau auch der Grund dafür sind, dass auch in Amerika ökonomische Schäden der Weltmarktkonkurrenz eintreten. Also, Freiheit des Kapitals, die prinzipielle Erlaubnis an alle Unternehmen, die verschiedenen Staaten unter dem Gesichtspunkt miteinander zu vergleichen. Was bieten die uns als Mittel der Bereicherung in jeder Hinsicht, auf die es beim Produzieren und Verkaufen und sich Kredit verschaffen dafür ankommt. Die prinzipielle Lizenz ans Kapital, den Globus und die Staatenwelt unter dem Gesichtspunkt zu prospektieren, wo lohnt sich vergleichsweise was. Und diese prinzipielle Freiheit der Prospektion, wo lohnt sich was, das alles, und das ist sehr wichtig für die Staaten, die sich auf sowas einlassen, nach vereinbarten Verfahren, nach denen sie übereinkommen, dem Kapital der anderen Nationen ihren Markt ausnutzen zu lassen, festlegen, welche Maßnahmen zur staatlichen Korrektur unerwünschter Konkurrenzergebnisse zulässig sind und welches nicht. Also tatsächlich sowas wie ein internationales Rechtssystem, mit dem sich die Souveräne darauf festlegen, beim Konkurrieren, beim Austragen ihrer Gegensätze, sich an diese Vereinbarungen und diese Regeln zu halten. Und so sieht das Ganze dann am Ende tatsächlich aus wie so etwas wie das Recht nach innen, wo ein Souverän die allgemeinen Bedingungen der Konkurrenz setzen. Dass sie das nicht sind, ist eigentlich das, was der Trump jetzt deutlich macht. Dass das allemal Verhandlungsergebnisse sind, Vereinbarungen unter Mächten, die genauso lange und so viel taugen, wie die Mächte, die sie vereinbart haben, beschließen, dass sie sich an sie halten wollen oder dass es für sie nicht mehr taugt, dass sie das tun. Und auch das übrigens ist in diesem ganzen wunderbaren Regelwerk von GATT über WTO bis IWF allemal unterstellt und ganz selbstverständlich herausgekommen, dass da lauter Gegensätze unterwegs sind. Dass da vereinbart werden muss, wer sich was von wem unter welchen Bedingungen gefallen lassen muss und wer nicht. Dass Schäden anfallen, dass da Nationen mit ihren Rechnungen baden gehen, bis hin zur Staatspleite. Das ist überhaupt kein Geheimnis, sondern das war den Einrichtern dieses Weltmarkts von Anfang an klar und da haben sie alles von vornherein dafür vorgesorgt, dass immer dann, wenn sowas eintritt, eine Regel schon, ein Gesetz, eine Vorschrift schon da ist, die klar macht, wer in der Situation was darf. Und was das Dürfen dann taugt, ja, das ist natürlich dann abhängig davon, welche Mittel ein Staat hat, um sie auszunutzen und andere mit ihrer Abhängigkeit von ihrer Stellung im Weltmarkt zu erpressen. Das ist eine amerikanische Erfolgsstory, das haben sie tatsächlich hingekriegt. Und dieses hingekriegt kann man jetzt besichtigen, nämlich wie diese eigenartige, flächendeckende Internationalisierung des Produzierens und Verkaufens und Kreditierens eigentlich aussieht. Bei den Produkten ist das sowieso jedem klar. Braucht jeder ja nur in seine Tasche zu gucken und sein Handy anzugucken und sich zu überlegen, aus welchen 29 Ländern die verschiedenen Teile stammen, die in den Dingen drinstecken. Bei Kredit ist es auch klar, Banken kreditieren Geschäft auf der ganzen Welt und nutzen den Bedarf nach Geldanlage auf der ganzen Welt. Bei der Finanzkrise durfte man ja mit Staunen feststellen, dass die amerikanische Gesellschaft Lehman Brothers sogar bei deutschen Rentnern Käufer für ihre Anlagen gefunden hat. Das ist Globalisierung. Die produktive Benutzung nationaler Potenzen, Ressourcen, was da benutzt wird und von wem und in welchem Ausmaß und wer davon profitiert, alles ein Resultat des Vergleichs, alles diesem Vergleich untergeordnet und darüber entschieden, ob das, über das ein Land verfügt, dafür was nützt oder nicht. Und das Ganze ist so weit fortgeschritten, auch das ist übrigens niemandem eigentlich ein Geheimnis, der mal in den Wirtschaftsteil der Zeitung blickt, dass in den maßgeblichen Sphären der kapitalistischen Produktion es längst darum geht, sich Warenmärkte, ganze Abteilungen der Produktion gegen andere zu sichern, dass da Verdrängungskonkurrenz unterwegs ist, dass klar ist, eben das, was der Trump anmahnt, ja, wenn China seine Stahlkapazitäten ausbaut, dann geht das auf Kosten der Amerikaner. Das Phänomen für sich ist ja überhaupt nicht abzustreiten, dass die Kapitale es eben tatsächlich mit ihrer Größe und ihrer Macht so weit gebracht haben, dass sie den Weltmarkt unter sich aufteilen und sich darum konkurrieren, wer als erster mit einem neuen Produkt auf dem Markt ist, um den anderen davon zu verdrängen. Und diese Internationalisierung, die schließt ein, dass die verschiedenen Momente und Mittel kapitalistischer Bereicherung sich ziemlich disparat auf die ganzen Nationen der Welt verteilen. Rohstoffe, Kreditmärkte, Billigproduktion, Industrieproduktion, dafür gibt es richtig Standorte. Was die einzelnen Nationen jeweils ausmacht, was die darstellen, ist schon lange nicht mehr notwendigerweise ein Ensemble sämtlicher Bestandteile von Produzieren und Verkaufen. Da gibt es Länder, die leben glatt davon, dass sie Finanzplatz sind. Andere gibt es, die leben davon, dass sie Öl haben, recht und schlecht. Ein Dritter lebt davon, dass Textilproduzenten in aller Welt gerne ihre Frauen benutzen, um Zeug zusammennähen zu lassen. Das ist dann das Lebensmittel des jeweiligen Staates. Und wie der in dieser Konkurrenz dasteht, das hängt ganz davon ab, wie viel das, was bei ihm abläuft, insgesamt für das Wachstum des globalisierten Kapitals taugt oder auch nicht. Und so sind die Nationen, und das gilt eben auch für Amerika, tatsächlich Teile eines globalen Markts. Und dieser seltsamen Arbeitsteilung, die sich eben über die Frage von Kosten und Ertrag entscheidet und sonst über nichts. So sind die Staaten tatsächlich flächendeckend und alternativlos Standorte, die davon leben, dass sie ein Eckchen oder einen größeren Anteil dieses globalisierten Markts darstellen und an ihm verdienen können. Und insofern abhängig davon, dass dieser Gesamtzusammenhang, dieses Gesamtkunstwerk namens Weltwirtschaft eben so weitergeht, wie es geht. Und das ist ja schon auch der kleine historische Scherz, der eben schon gesagt worden ist, dass genau das eigentlich der Sinn und Zweck und das Projekt Amerikas war, als sie damals nach dem Zweiten Weltkrieg diesen Weltmarkt in die Welt gebracht haben mit seinen Institutionen. Die waren und sind jahrelang die Hauptbetreiber der Freigabe aller Abteilungen der Nationalökonomie für diesen kapitalistischen Standortvergleich, für die Privatisierung von Abteilungen der nationalen Wirtschaft, damit das Kapital sich bei ihnen anlegen kann und so weiter. Und sie waren die Hauptbetreiber dessen, eben das ganze Sattelfest, das ganze Fest zu machen, zu einem wirklichen System der Weltproduktion zu machen, indem man eben diese Institutionen, die WTO und IWF schafft, die festlegen, wie diese Konkurrenz geordnet und geregelt unter den Staaten vonstatten zu gehen hat und damit schon ein Stück weit dafür sorgt, dass diese sich in die Abhängigkeiten fügen, in die sie durch die Konkurrenz des Kapitals gesetzt sind. Ja, und jetzt kommt ein amerikanischer Präsident daher und sagt, so war das nicht gedacht. Der Widerspruch des Ganzen ist unübersehbar, gerade heutzutage. Einerseits ist es ein Gegeneinander, eine wechselseitige Bestreitung von Wachstum und Anlage. Und gleichzeitig sind alle mit allesamt, gerade die Großen, davon abhängig, dass auswärts was läuft, damit sie an ihnen verdienen können. Das hat die ehemalige amerikanische Administration noch so ausgedrückt, dass sie bei den Europäern immer angemahnt hat, die sollten sich doch mal gefälligst als Konjunkturlokomotive betätigen. Und die sollten doch mal ihre Austeritätspolitik mal lassen und stattdessen mal ordentlich Kredit schöpfen und Wachstumsförderung machen, damit der Weltmarkt wieder in Gang kommt. Und damit haben sie natürlich nicht den Weltmarkt gemeint, sondern ihre eigenen Möglichkeiten der Ausweitung des Geschäfts mit Europa. Das macht ja die Konkurrenz gar nicht weg, aber das zeigt, ja, der Gegensatz ist die eine Sache, aber der darin enthaltene Notwendigkeit, den anderen als Geschäftspartner auch zu sichern und sich zu erhalten, ist dadurch überhaupt nicht weg, sondern weiter auf der Tagesordnung und darum wird dann gerungen in Vertragswerken wie TTIP und so weiter. Und dieser Widerspruch gewinnt natürlich an Schärfe in dem Maße, wie die globale Konkurrenz zur wechselseitigen Bestreitung von Erträgen fortschreitet. Umso nötiger, so haben es die Europäer und auch die amerikanische Regierung bis vor kurzem noch gesehen, umso nötiger ist allerdings eine Verständigung darüber, was man sich wechselseitig zugesteht und was man dem anderen bei sich erlaubt. Für Amerika, und das ist jetzt die andere Seite dieses Verhältnisses, ist das eigentlich schon ein unhaltbarer Zustand. Sie sind die mächtigsten Konkurrenten und trotzdem oder deswegen bleiben abhängig davon, dass der Rest der Welt ihnen ihren Kram abkauft, ihnen Gelegenheit bietet, Kapital bei sich anzulegen und an ihnen zu verdienen. Und auch für sie ist es so, dass das Voranbringen des nationalen Wachstums überhaupt nicht zusammenfällt mit den Berechnungen, die die Unternehmen anstellen. Ja, wenn die Freiheit des Kapitals zur Prospektion der Standorte existiert und freigegeben ist, dann kann eben ein amerikanischer Produzent sich entscheiden, ob er amerikanischen Stahl oder chinesischen kaufen will. Das ist ja gerade mit dem eingerichteten System so gemacht. Und das soll ja, so war ja die ursprüngliche Idee, gerade zur Steigerung der Produktivität und zur Beförderung des Wachstums beitragen. Sogar für die ökonomische Weltmacht, da schau her, fallen deswegen Schäden an, eben weil Mexiko in vielen Fragen billiger produziert und weil die amerikanische Regierung, als sie NAFTA beschlossen hat, durchaus einen Vorteil darin gesehen hat, sich Mexiko als Kapitalanlagesphäre für amerikanische Unternehmen zu erschließen. Und es sind ja auch amerikanische Unternehmen, die im Wesentlichen in Mexiko produzieren und ihr Zeug dann über die Grenze zurück nach Amerika hinein verkaufen. Und der zweite, eigentlich für Amerika, jedenfalls unter Trump, viel entscheidendere Widerspruch ist eigentlich der, von dem vorhin schon die Rede war. Nämlich der, dass die Amerikaner eine Geschäftsordnung dieses Weltmarkts etabliert und verbindlich gemacht haben, die auch sie dazu verpflichtet und in der auch sie sich dazu verpflichtet haben, sich an sie zu halten und die ihre Verbindlichkeit letztlich auch nur daraus kriegt, dass auch die Amerikaner sich an die Regeln halten, die sie selber sich ausgedacht haben und die sie den anderen aufgeherrscht haben. Die Verlässlichkeit, gerade wegen der Gegensätzlichkeit und wegen der Ausschließendheit der Konkurrenz, ist die Verlässlichkeit darauf, dass der Partner sich als Geschäftspartner bereithält und bleibend verspricht, einer bleiben zu wollen, egal welches Ergebnis die Konkurrenz zeitigt, eine unbedingt notwendige Bedingung für das Funktionieren dieses ganzen wunderschönen Landes. Das ist die Welt, also um das auch nochmal an den, vielleicht nochmal so, um an den Regeln auszudrücken. Man kann es fast sogar so sagen, die werden umso wichtiger, je weniger die Ambitionen der Staaten zusammenfallen mit den tatsächlichen Konkurrenzresultaten. Umso wichtiger ist es, sie darauf verpflichten zu können, sie dafür in Haftung nehmen zu können, dass sie sich auch an die Verabredungen, an die Vorschriften, an die Maßgaben halten, nach denen zwischen den Staaten Handel eingerichtet ist, dass sie die Handelsbeziehungen, die doch allgemein nützlich sein sollen, nicht durch eigene Vorschriften und Alleingänge kaputt machen. Und andererseits muss man sagen, ist es aber dann wiederum auch wieder kein Wunder, dass es ausgerechnet Amerika ist, die sich jetzt hinstellen und sagen, dass der ganze Laden passt mir nicht. Weil für sie ist da tatsächlich ein Ergebnis eingetreten, was nicht erst der Trump eigentlich für unhaltbar hält. Dass sie einen Weltmarkt organisieren, dass sie einen Weltmarkt beherrschen und mit ihrem Kapital ausnutzen, als Regelsetzer definieren, wer was darf und gleichzeitig damit Konkurrenten produzieren, ihre eigene Überlegenheit an den Vorschriften relativieren, die sie selber in die Welt gesetzt haben. Dass das ein Widerspruch ist, daran arbeitet sich nicht erst der Trump ab, aber der hat jetzt eine neue Variante in die Welt gesetzt, eine verstärkte Variante dessen, wie Amerika diesen Widerspruch zwischen dem, was es vom Weltmarkt will und dem, wie der Weltmarkt objektiv eingerichtet ist, wie sie diesen Widerspruch vorantreiben. Gut, ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt und zu dem vorher noch Diskussionsbedarf oder Nachfragen oder Einwände gibt, muss ich sagen.
Zugespitzt müsste man noch sagen, die Regeln brauchst du fürs Ausnutzen.
Ja.
Also,
ja.
Und der Trump stellt sich auf den Standpunkt, weil nicht bei jedem Ergebnis des Ausnutzens America First rausgekommen ist, bin ich dazu berechtigt, jede dieser Regeln, je nachdem, wie es mir gerade passt, in den Wind zu schießen.
Ja, aber ich wollte sagen, es ist ein objektiver Widerspruch. Das ist nicht einfach, der spinnt nicht einfach.
Nein, klar.
Sondern der objektive Widerspruch ist der, dass der ganze Weltmarkt, die ganze Art und Weise, wie der organisiert und eingerichtet ist, doch von seinem Schöpfer und Urheber her für überhaupt gar nichts anderes gedacht war und da ist, als für Amerikas Reichtum und Amerikas Macht. Und nur sie waren ja auch in der Lage, sowas wie Globalisierung überhaupt in die Welt zu setzen.
Ja, das wollte ich mit dem, in diesem grundlegenden Widerspruch, der nie am Rand hängt, wollte ich mit dem Satz eigentlich ausdrücken, dass die Regeln zu dem sich den anderen zum eigenen Vorteil ausnutzen, gebraucht werden und gleichzeitig im Widerspruch stehen.
Ja, naja.
Also was ich da auf Grundlage des eingerichteten Weltmarktes am amerikanisch-englischen Weltmarkt Resultat einerseits von der Absicht her, die Welt als Feld der Bereicherung herzurichten, und das gleichzeitig die andere Seite ja immanent ist. Dass das eben genauso ökonomische Schäden da produziert. Daher kam offensichtlich vor, praktisch als politisches Programm oder feministischen Beschluss einseitig da, was ich sonst auf Grundlage der amerikanisch hergerichteten Weltmarktkonkurrenz hergestellt wird, die eine Seite praktisch für sich zu monopolisieren, dass die Welt einseitig für die Bereicherung Amerikas da zu sein hat.
Ich habe jetzt nicht verstanden, ob das eine Frage sein sollte, oder?
Das geht auf die Konsequenz wissen, wie der Kampf den amerikanisch geregelten Weltmarkt, wie von welchem Standpunkt wir ihn heute besichtigen.
Ja, mir ging es jetzt in dem letzten Punkt eigentlich mehr darum zu sagen, was dessen Standpunkt eigentlich mit der wirklichen Verfasstheit des Weltmarkts zu tun hat, positiv wie negativ. Stehst du es? Also ich sag's nochmal von den Kritikern von Trump her, wenn die sagen, der ist ein Feind des Freihandels, der macht den Weltmarkt kaputt, der verfällt in Protektionismus und sowas und so weiter. Dann ist das ja so, dann trifft, hat das ja einen Moment dessen, dass es was trifft an dem. Gegenüber diesem Weltmarkt, der so organisiert ist, der so funktioniert, der so den Reichtum tatsächlich hervorbringt, von dem die Staaten leben, die man ein paar ganz gut, manche mittelmäßig, eine ganze große Anzahl von ihnen ziemlich schlecht bis gar nicht. Aber egal. Das ist halt, sie haben sich die einen entschieden, die anderen dafür vereinnahmt und einsortiert, dieses Programm gesetzt zu sagen, das soll das Lebensmittel der Nation sein. Privater Reichtum, national organisiert und berechnet. Jetzt mag das ja sein, dass das über die 50 oder 60 Jahre, wie lange das jetzt gibt, den Schein einer Sachgesetzlichkeit bekommen hat. Und es hat insofern auch das Moment, das wirkliche Moment der Sachgesetzlichkeit, als es ja dann tatsächlich auch so ist, wie die Trump-Kritiker immer sagen. Also es gab einen wunderschönen Artikel in der New York Times, wo die an der Medizinindustrie vorgerechnet haben, was alles kaputt geht, wenn der Trump eine 20-prozentige Steuer auf alle mexikanische Waren erhebt. Naja, klar gehen da viele Rechnungen nicht mehr. Wenn die ganze Medizinindustrie davon lebt, dass die Plastikhandschuhe aus China und frag mich nicht aus Mexiko kaufen können und dass ihre Preiskosten-Gewinn-Kalkulation ausmacht, dann ist das eben genau die Art und Weise, wie dieser globalisierte Kapitalmarkt funktioniert und ja auch funktionieren soll. Sich da hinzustellen und zu sagen, aber bei uns dürfen keine Arbeitsplätze kaputt gehen, ist nach der Seite hin sachfremd. Überhaupt nicht sachfremd ist es, das war das andere Argument, wenn Amerika das macht. Weil die haben ja gar nicht gesagt, das war ja gar nicht ihr Zweck. Wir wollen, dass alle Nationen fröhlich am Weltmarkt verdienen. Sondern sie haben gesagt, wir richten eine Form der Bewirtschaftung des Globus ein, in der sich ob die Frage, ob aus einem Staat was wird, was er sich selber leisten kann, was sich seine Bürger leisten können, nur an einem Kriterium unterscheidet, ob sich das fürs Kapitalwachstum lohnt. Und das richten wir ein und organisieren wir, weil wir das produktivste Kapital haben und das ist das sichere Erfolgsrezept und das ökonomische Herrschaftsmittel dieser Supermacht. Wenn die feststellt, da tritt was auseinander, da tritt ihre Dominanz über den Weltmarkt auseinander mit ihren tatsächlichen Erträgen, dann ist das wiederum andererseits gar nicht sachfremd, weil sie ja auch tatsächlich derjenige ist, weil das Ding ja nicht ein subjektloses System ist, drückt's mal so aus, sondern weil es dieses System überhaupt nur gibt, weil die größte Macht es erstens eingerichtet haben und die anderen kapitalistischen Nationen sich daran beteiligt haben, weil sie gesagt haben, genauso wollen wir auch groß und stark werden. Und selbst diejenigen, die neu in den Weltmarkt eingestiegen sind, China oder jetzt auch Russland, tatsächlich sich auf den Standpunkt gestellt haben, ja, da wollen wir mitmachen. Auch wir wollen Kapitalstandort werden. Auch wir sagen, das ist das Lebensmittel der Nation und wenn es das nicht gelingt, dann haben wir halt Pech gehabt. Man kann ja verstehen, aber man könnte ja verstehen, muss man eigentlich mehr so sagen, wenn Staaten, die zu den Verlierern dieses wunderbaren Systems gehören, davon gibt es ja einige, wenn die sagen würden, was soll der Scheiß. Aber dass die Amerikaner das jetzt machen, das liegt an der wirklichen Stellung, in der sie in diesem Markt haben. Das ist, das, wenn du so willst, das Objektive an dem, was beim Trump so borniert daherkommt, wie wir sagen, der hat ja von dem ganzen Scheiß eh keine Ahnung. Der sagt einfach, wir wollen jetzt, dass Amerika immer gewinnt. Das ist für ihn und seine Analyse ja fertig. Und das können wir auch sagen, weil das sind ja sowieso die Dicksten. Mehr ökonomische Theorie braucht er wirklich nicht. Also wie gesagt, das Widersprüchliche, wenn man so will, aber auch das Umstürzerische an dem, was der Trump da macht, ist ja, dass er gerade nicht, wie der Vorwurf des Protektionismus eigentlich nahelegt, sich hinstellt und sagt, wir ziehen uns jetzt auf Amerika zurück, Amerika produziert seine Autos nur noch für Amerika und der Rest interessiert uns nicht. Und Protektionismus trifft ihn auch nach der Seite hin gar nicht, dass er jetzt irgendwie defensiv eine Industrie bei sich auf dem Standort schützen wollte vor auswärtiger Konkurrenz. Das ist ja beides überhaupt gar nicht sein Standpunkt. Sondern der geht von der durchgesetzten Stellung der Amerikaner in der Weltmarkt, in der amerikanischen, des amerikanischen Kapitals und des amerikanischen Geldes in der Weltwirtschaft aus und sagt, weil wir diese Dominanz haben, weil doch auch alle auf unsere Dollars scharf sind und die verdienen wollen, weil doch andere Kapitale sich, auch auswärtige Kapitale, siehe Siemens und BMW, sich doch auch bei uns anlegen wollen. Deswegen müssen wir denen auch sagen, unter welchen Konditionen sie das können, damit das eindeutig Amerika ist. Es war ja dieses nette Ereignis, als die Merkel neulich bei Trump war, dann hat sie ja die Chefs von den maßgeblichen deutschen Großkonzernen mitgenommen und die durften dann dem Trump erzählen, was sie alles für großartige Dienstleistungen an einem amerikanischen Standort erbracht haben. Und da hat der Trump einfach gesagt, das interessiert ihn alles gar nicht. Wenn sie ihre Autos von Europa nach Amerika exportieren, kriegen sie ja ihren Strafzoll draufgebrummt. Und dann sollen sie sich bloß nicht einbilden, das könnten sie damit verrechnen, dass sie ja schon einen ganz großen Dienst daran geleistet haben, dass sie überhaupt in Amerika produzieren. Eher noch so, dass sie das noch als Geschenk annehmen dürfen, dass sie das kostbare amerikanische Arbeitsvolk überhaupt benutzen dürfen.
Ich verstehe ehrlich gesagt jetzt gar nicht, dass jetzt das unschöpferische Moment ist. Mhm. Ja, wo ich die Welt jetzt gerade nicht aufgedacht habe. Mhm.
Ist das unschöpferische,
was ist sonst mit der Schöpferung? Also insofern nicht, als wenn ich ja diesen Widerspruch gut rechtlich abarbeitet, seine Diagnose ist halt, naja, ich vermute sofort vor, wie ich das haben will. Mein Maßstab heißt jetzt knallhart America First. Und dafür betrachte ich alle internationalen Handelsabkommen an der NAFTA unter dem Standpunkt Rückzug in America First. Und mache einen Standpunkt auf der Halt, ich will das so neu radikal verhandeln, dass America First und Ende dabei rauskommt. So, damit sagt er ja nicht, er will gar keine Handelsabkommen. Sondern er sagt nur, er will wieder neu sicherstellen, dass die Handelsabkommen genau ihn nur nutzen. Und wir haben gesagt, man starten auch den Weltmarkt teilnehmen, wie du auch betont hast, mit dem Standpunkt der Sonierung.
Und was war jetzt die Frage? Das habe ich versucht, an diesem NAFTA-Beispiel zu erläutern. Das ist ein Unterschied, ob Handelsverträge oder Verhandlungen über Handelsverträge dem Maßstab unterworfen werden. Das ist, wenn man es mal so ausdrückt, beiden Seiten zusteht, dass beide Seiten berechtigt sind, ihre Interessen und ihre Anliegen einzubringen und dass das Ergebnis der Verhandlungen dann im Ergebnis der Verhandlungen rauskommt, wer von beiden sich welche Zugeständnisse an wen machen muss und wer sich in welcher Frage dem anderen beugen muss. Oder ob sich eine Macht auf den Standpunkt stellt. Das Ergebnis der Verhandlung hat auf jeden Fall das zu sein, was wir von diesem jeweiligen Staat wollen. Dessen Interessen kommen da überhaupt gar nicht drin vor. Und die Alternative, die ihm bleibt, ist entweder gar kein Vertrag oder einer zu unseren Konditionen. Das ist nicht so, dass der Trump sich einfach auf den Standpunkt stellt, wir führen verschärfte Konditionen in die Vertragsverhandlungen ein. Sondern dass er ganz grundsätzlich sich auf den Standpunkt stellt, dass Amerika es nicht nötig hat, es in keiner Weise irgendeinen Grund dafür gibt, für die Erlaubnis, in Amerika, in Mexiko oder in Kanada zu investieren, irgendwelche Zugeständnisse an den mexikanischen oder kanadischen Staat zu machen. Und das hat er eigentlich in diesem Interview sehr schön klar gemacht. Immer wenn er gefragt wurde, was wollen wir denn von Mexiko? Was wollen wir denn für ein NAFTA? Wie stellst du dir denn ein NAFTA vor, das tatsächlich diesem Maßstab entspricht? Hat er gesagt, ja, schauen wir mal. Das ist nicht die Umsetzung einer Strategie, kann man auch mal anders mal so fassen. Das ist nicht die Umsetzung einer Strategie, die sich die Geschäftsbeziehungen Amerikas oder amerikanischer Unternehmen mit Mexikanern, mit Mexiko und Kanada angeschaut hätte, gesagt hätte, an der und der und der Stelle gibt es Defizite, da dürfen wir Folgendes noch nicht, was wir gerne machen würden, da dürfen die was wir eigentlich nicht so gut finden, dass sie das dürfen. Das rechnen wir mal gegeneinander auf und präsentieren denen ein Angebot und schauen mal, was sie davon halten. Das ist einfach gar nicht sein Standpunkt. Und übrigens die Tatsache, dass er ja sowohl TTP als auch TTIP gegründet hat und TTIP nicht weiter verhandelt, kommt aus dem gleichen Standpunkt. Das der steht zum Beispiel, hat in irgendeinem Zusammenhang mal gesagt, und das passt auch sehr gut dazu, da sagt er, es ist sowieso dagegen, kollektive Vereinbarungen zu treffen. Er ist dafür, dass man nur noch die bilaterale Abmachung macht, und zwar bilaterale Abmachungen mit jedem Staat extra, genau nach dem, was Amerika genau von dem will. Das ist insofern ein Angriff auf die bestehenden Usancen des Weltmarkts, als der Witz an dieser ganzen Einrichtung ja gerade dieses Moment der geltenden Regeln, die sich gerade frei macht von der Frage, und gerade darüber sollte der amerikanische Staat reich und mächtig werden, die gerade frei macht von der Frage, wer verhandelt da jeweils vom Leben. Die Allgemeinheit der Vorschrift sollte gerade die Art und Weise sein, wie die dann produktivsten Staaten zu ihrem kommen und die anderen zu dem jeweils, was sie da ökonomisch auswirtschaften können. Und insofern, das ist zwar sehr formell ausgedrückt, wenn die Geschäftspartner, die maßgeblichen Geschäftspartner Trumps, also Europa, China und so weiter, sagen, der ist unberechenbar. Der Witz ist nur, dazu bekennt er sich ja auch. Das will er ja sein. Das ist in dem Sinne gar kein Vorwurf an ihn, sondern er sagt ja genau, was wir jeweils von dem wollen, das überlegen wir uns und sagen wir denen dann schon. Und ob ihnen das in Kram passt oder nicht, ist erstmal für uns kein Gesichtspunkt der Verhandlungsführung. Wie gesagt, das ist erstmal sein Standpunkt. Wie weit er damit kommt, ist eine ganz andere Frage. Da wollte ich mich da gar nicht drauf einlassen. Aber das ist erstmal die Position, von der aus er überhaupt an dieses ganze Regelwesen, das den Weltmarkt bislang organisiert, herantritt. Und übrigens wollte ich am Schluss noch ein bisschen was zu sagen, kann ich ja auch jetzt gleich machen. Das merkt man auch ein bisschen an der Art und Weise, wie ihm die Europäer, vor allem die Merkel, entgegentritt. Wenn die sagt, wir sind die Vertreter des Freihandels, dann meint sie auch nicht irgendwelche bestimmten Regeln oder Vorschriften oder Verhandlungsergebnisse, von denen sie will, dass sie eingehalten werden und wo sie dem Trump vorwirft, dass er sie vernachlässigt. Sondern die klagt im Grunde was viel Abstrakteres ein. Nämlich überhaupt den Willen, sich auf ein wechselseitiges Vereinbarungswesen in Sachen Vor- und Nachteile überhaupt einzulassen. Also da entdeckt sie durchaus nicht zu Unrecht, dass das eigentlich genau die Ebene ist, auf der Trump sagt, die findet er Amerika unangemessen.
Prinzipielle Unterschied von dem Trump zu. Gleichzeitig, und ich weiß nicht, ob die Frage auch daraus sich gespeist hat, gleichzeitig ist es so, dass, was die WTO betrifft, was die Verhandlungen über TTIP auch von Seiten Europas betraf. Also, dass man merkt, dass so wie die Weltmarktkonkurrenz sich zugespitzt hat, schlampig ist es jetzt ausgedrückt, aber sage ich mal so kurz, was du mit Verdrängungswettbewerb auch gesagt angedeutet hast, dass man feststellen muss, dass auch über den Willen hinaus, dass man zu Vereinbarungen kommen will, indem wie dann konkret verhandelt wird, auch indem wie das zwischen den anderen führenden Weltmarktstaaten geht, nicht mehr großartig auf Gemeinsamkeiten sich geeinigt wird. Also dass dieses, man macht bilaterale Vereinbarungen und so weiter, auch da nicht unwesentlich in den letzten Jahren geworden
ist. Ja, das stimmt ja auch.
Aber der Knackpunkt ist wirklich dieses, die sagen immer noch, man müsste aber zu einem Abkommen kommen.
Naja, das ist halt ein bisschen die Frage, auf welcher Ebene der imperialistischen Konkurrenz man sich bewegt. Es ist eine Sache zu sagen, wir treten gegeneinander an und stellen die Unvereinbarkeit, das war ja auch in den TTIP-Verhandlungen teilweise dann so, wir stellen die Unvereinbarkeit der Interessen fest. Aber die Unvereinbarkeit von Interessen feststellen, ist was anderes als zu sagen, ich erkenne grundsätzlich das Recht der anderen, überhaupt Amerika in irgendeiner Weise festlegende Verpflichtungen eingehen zu lassen, nicht an. Das ist erstmal die Art und Weise, wie er auf den Stand der Weltmarktkonkurrenz losgeht.
Darin liegt das Umstürzlerische noch ganz getrennt davon, was dann am Schluss dabei rauskommt. Weil wenn die Einrichtungs- und Garantiemacht dieser Sorte von Rechtsverhältnissen der internationalen Konkurrenz zwischen Staaten, und das sind die USA, Wenn die sagt, alles, was es da an dauernd umstrittenen, aber auch eben dauernd betätigten Abmachungen gibt, gilt insofern nicht, wenn nicht der amerikanische Nutzen dabei eindeutig herauskommt, und zwar als überlegener, dann ist ja so viel Umsturz schon in der Welt, dass eben die Einrichtungs- und Garantiemacht ihren Willen ansagt, was ihren Willen im Staatenverhältnis anbelangt, haben diese Regeln insofern keinen Bestand. So, was dabei rauskommt, wird man sehen, aber das ist schon in der Welt und darauf geht auch das Stichwort Unberechenbarkeit.
Und das nochmal bezogen auf das, was eben gesagt wurde, nach der Seite hinzufassen. Es ist ja schon Widerspruch genug, dass der tagtägliche Fortgang des grenzüberschreitenden Geschäfts in allen Abteilungen einerseits darauf verwiesen ist und sich auch darauf verlässt, dass es sowas wie eine verlässliche, von den Staaten geschaffene Rechtsbasis für alle Beziehungen gibt, die man da eingeht. Und dass diese verlässliche Rechtsbasis, auf die das Kapital sich da so fröhlich verlässt, wenn es seine Waren und sein Kapital und seinen Kredit rund um den Globus schleudert, gleichzeitig das Resultat von Abmachungen zwischen Souveränen ist, die sich von einem Tag auf den anderen auf den Standpunkt stellen können, das machen wir jetzt aber anders. Das ist jetzt erstmal der prinzipielle Widerspruch, der hat mit Trump noch gar nichts zu tun. Aber gerade weil das ein Widerspruch ist, dass alles Geschäft, was da läuft und von dem alle Staaten selber leben, das Resultat von Vereinbarungen mit anderen Souveränen ist, denen die sich auch jederzeit entziehen können, wenn sie denn wollen. Das wollte ich ja nicht vorhin sagen, warum ist denn dieses Regelwerk eigentlich überhaupt so wichtig? Weil es der Sache nach die Verpflichtung der Staaten ist. Und was heißt schon Verpflichtung? Die verpflichten sich, sonst verpflichtet sich ja erstmal keiner. Sich an was zu halten, was sie selber abgemacht haben. Das mag jetzt fürchterlich tautologisch klingen, aber das ist eigentlich erstmal der Witz daran. So, wenn dann, um das zu ergänzen, was Jonas gesagt hat, wenn dann der oberste Chef des Kapitalismus auf dem Globus ankommt und sagt, nee, das gibt's bei mir jetzt nicht mehr. Ich mache das immer so nach meinem Ermessen und für jeden Staat anders geschnitzt, was ich von dem will und was ich meine, was die für Amerika zu tun haben. Dann ist das erstmal, und deswegen sind ja die anderen Staatsführer auch so ein bisschen aufgescheucht, dann ist das der Sache nach das wackelig machen der ganzen Geschäftsgrundlage, auf der sie ihren Reichtum produzieren und bilanzieren. Und ob das, was da jetzt da rauskommt, das ist ja, hat der Jonas schon gesagt, das ist ja eh nicht unser Bier. Aber dieses Moment von, man trennt die Verlässlichkeit der staatlichen Regulierung des Welthandels ab von den jeweiligen Ergebnissen, positiv oder negativ. Man macht die negativen Ergebnisse zum Gegenstand von Regeln, wie man die miteinander verhandeln kann, was da erlaubt ist an Maßnahmen, die dagegen zu tun ist oder so. Dann den ganzen merkt man an, das ist halt der zwischenstaatliche Umgang mit diesem Widerspruch, den sie sich da eingerichtet haben, den sie also auch so haben wollen. Und dem gegenüber tritt ja der Trump so auf und sagt, America First ist was anderes. America First ist, wenn wir feststellen, die Südkoreaner sind schuld daran, dass, wie viel, ich weiß, was hat er sich zusammengezählt, wie viel das da sind, 20.000.
100.
Dann müssen wir Südkorea gegenüber andere Seiten aufziehen. Dann ist erstmal überhaupt keine Auskunft darüber zu erhalten, was dann jetzt das der Gegenstand der Verhandlung sein soll. Das macht erstmal die, sag mal so höflich, die Verunsicherung auf den höchsten Stufen der imperialistischen Weltordnung aus.
Der Trump die weltmarktmäßig organisierte Institutionen so kritisiert und das mit Deals ersetzen will, dann ist doch auch für jeden, der sich auf seinen Deal einlässt, überhaupt nicht klar, dass der Deal dann hinterher gilt. Wenn das Ergebnis nicht passt, ist der Deal auch wieder hinfällig. Ne? Das ist diese Trennung, die es da vorher gegeben hat, die macht er ja, diese Objektivierung der Regeln, die da drin anklingt, die macht er ja ausdrücklich rückgängig. Er bezieht die nur auf den Nutzen, den er für Amerika da sehen will. Das kann sich dann mit jedem Tag neu ändern.
Ich will noch eine Sache noch betonen, mit dieser Bezugnahme, also die macht das abhängig vom Nutzen, ja. Die Ausgangsfrage mit dem Blumenstürzlerischen, da muss man noch betonen, in den Ausführungen vorher kam ja schon vor, dass die Staaten die eingerichteten Verhältnisse auf ihre Nutzenkalkulationen beziehen. Das ist, wenn man so will, der täglich Brot. Und daraus den Korrekturbedarf ableiten. Und dann ein Ringen stattfindet, was das heißt und was man dahin kriegt. Das Prinzipielle, meine ich, da, also es ist jetzt nicht so, dass es nicht gesagt worden ist, aber ich wollte nochmal betonen, steckt in dem Ebenenwechsel, den Trump macht, weil er nämlich dieses Verhältnis vom Standpunkt des Subjekts der Regeln definiert. Und deswegen ist sein Reim auf die Frage, wie kann es denn sein, dass die Welt nach von uns maßgeblich definierten Regeln läuft und nicht unseren Ansprüchen genügt. Sein Reim darauf ist, dass man diesen Ebenenwechsel, dann haben wir überhaupt den Fehler gemacht, den anderen Staaten mit ihren Anliegen, Interessen, Ansprüchen zu viel Respekt zu erreichen. Das ist der Punkt, wie er bei deren Verletzung, bei ihren Diebstahlen, bei sich ist, also bei Amerika und seiner Machtausübung. Und deswegen ist auch das alles, was Ihnen zum Beispiel gesagt worden ist, mit der Verlässlichkeit. Deswegen ist der Reim, also der Ausweg, an die Stelle von Amerika bindenden Regeln einen Haufen von Deals zu setzen, die Garantie des Nutzens gerade darin sind, dass sich amerikanische Macht in ihnen ganz frei widerspiegelt. Ganz frei bekämpft gegen die anderen. Also dafür stand doch auch das Beispiel mit der Nachbar. Er kündigt das einfach mal so auf. Und wenn die dann anrufen und sagen, wir haben was zu verhandeln, dann hört er sich das an. Und in der Gleichgültigkeit gegen die Frage, welche bestimmten Regelungen braucht es, ergibt sich daraus, dass die Antwort nicht auf der Ebene liegt, es bräuchte diesen oder jenen Zoll, sondern auf der Ebene liegt, es braucht Regeln, die Amerika ganz nach seinen Maßgaben setzt. Und der Gleichung, die garantieren dann auch unseren Nutzen.